Ich war dieser Tage in Düsseldorf auf dem Kongress christlicher Führungskräfte. Da waren also 3.800 Leute versammelt, Christen, vor allen Dingen aus der Wirtschaft, einige sehr berühmte Namen. Und gestern hat Peter Hane, kennt ihr den Namen, schon mal gehört? Ja. Peter Hane, Schluss mit Lustig, der hat dann eine Rede gehalten, vormittags. Die war sehr eindrucksvoll. Er hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir als Christen nicht Weltuntergangsstimmung verbreiten, sondern Aufbruchstimmung. Das ist eine gute Chance, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und deutlich zu machen, dass das Evangelium nicht eine alte Leute-Sache ist oder eine verrottete Geschichte, über die man sich lustig macht, sondern wir haben die beste Botschaft der Welt. Das ist so. Er hat dann auch angeführt, dass Joschka Fischer, der nicht gerade ausgesprochen zu den Pfarrern gehört oder ausgebildeten Theologen, schon vor mehr als 18 Jahren gesagt hat, wie wichtig es ist, dass bei uns in Deutschland eine Kultur herrscht, in der Gott im Mittelpunkt ist. Was habe ich jetzt gesagt? Joschka Fischer? Ich habe mich nicht versprochen. Joschka Fischer ist. Der Stern ist wohl auch nicht ein Kirchenblatt, ne? Stern. Der Stern. Ist ja wohl auch nicht ein frommes Blättchen. Und darin hat es auch kürzlich deutlich gestanden, dass es sehr wichtig ist, dass in unserem Land doch der Glaube an Gott die Basis ist für eine funktionierende, gute Gesellschaft. Menschen, die nachdenken, die kommen darauf, wie wichtig es ist, Gott zu dienen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn eine Frau innerhalb von wenigen Jahren zur Multimillionärin wird, weil sie so Bücher schreibt wie Harry Potter. Schon mal gehört, ne? Harry Potter. Und die wird Multimillionärin, weil die da irgendwelche Dinge verbreitet, die mit so übernatürlichen Phänomenen zu tun haben. Und das Volk kauft solche Bücher, steht nachts um 3 Uhr auf, um an der Buchhandlung zu sein, wenn die Türen aufgehen und das Buch angeboten wird. Toll. Ja, toll. Dann glaubt doch der größte Teil unseres Volkes an übernatürliche Phänomene, oder nicht? Dann ist doch der Glaube an einen Gott tief drin verankert. Wenn die Multimillionärin werden kann, durch die Leser in Deutschland, in England, in Amerika, überall. Und deswegen sind wir herausgefordert, aktiv zu sein, uns nicht einschüchtern zu lassen von der gegenwärtigen aggressiven, Gottlosigkeit oder von dem aggressiven Atheismus, der sich augenblicklich so verbreitet. Ihr wisst doch, jetzt sind ein paar Leute da, die unbedingt durchdrücken müssen, Evolution, das ist das, ne? Können das auch nicht beweisen, aber ist halt so. Diese Menschen, auch Richard Dawkins und andere, wenn ihr davon gehört habt, diese Evolutionisten, die haben irgendwann in ihrem Leben, ich bin der Sache nachgegangen, schlechte Erfahrungen mit dem Personal gemacht. Gottes Personal auf Erden. Irgendwelche schlechten Erfahrungen. Das hat sie geprägt. Deswegen haben sie so eine Wut. Deswegen sind sie so aggressiv und bösartig oft, muss man ihnen alles vergeben. Sie haben schlechte Erfahrungen mit sogenannten Christen gehabt, in der Regel. Denn ich sage mir, wenn es keinen Gott gibt, dann muss ich nicht so bissig, zynisch, boshaft über ihn reden. Stimmt? Ja, ich hatte es aushalten müssen als 11-jähriger Junge in der Schule, als mein Lehrer in Wiesbaden mir da was erzählt hatte von einer Affengeschichte. Wir hatten den in Religion und Bio und in Mathe. Und dann habe ich mich gemeldet, weil ich ja schon die Bibel durchgelesen hatte damals, und habe gesagt, das mache ich nicht, glaube ich nicht, weil in der Bibel steht was anderes. Habe dann die Bibel auch mitgebracht. Verrückt, ne? 11-jähriger Junge. Da war der, wurde der mein richtiger aggressiver Feind. Der hat mich immer fertig gemacht. Nachher kriegte ich ein schlechtes Zeugnis. Die hatten damals so ein Zeugnis, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir kriegten da sogar im Sommer so ein Zwischenzeugnis, so ein ganz kurzes Zwischenzeugnis. Und an den Rand hat mein Vater dann geschrieben, dieses Zeugnis kann nicht als wahr angenommen werden. Da war der Skandal da. Und ich fand das großartig von meinem Vater. Zum Glück sind wir dann bald weggezogen aus Wiesbaden. Aber das war drin und ich bin froh, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich habe ihn oft genug erlebt. Und ihr junge Leute, lasst euch nicht in Bockhorn jagen. Das ist alles Schall und Rauch. Tief in eurer Seele ist schon immer festgelegt die Sehnsucht nach dem ewigen, lebendigen Gott. Und das ist es, was uns Halt gibt. Hier haben wir ein Buch. Ich lese es jeden Tag. Auch mit meiner Frau. Meine Frau liest mir immer aus der Hoffnung für alle vor. Jetzt muss ich ihr, wenn ich nach Hause komme, muss ich ihr Sprüche 31 vorlesen. Wisst ihr, was da drin steht? Der Lob der Hausfrau oder der guten Ehefrau. Ja. Sie liest dann immer vor und ich höre dann zu. Ganz wunderbar. Und ich muss mich immer wundern. Welch eine Weisheit in einem Buch, das 3.000 Jahre alt ist. Eine unglaubliche Weisheit. Sucht man in dieser Welt vergebens. Gut, Schluss aus. Das war's jetzt. Erstmal von dieser Sache. Also, lasst euch nicht ins Bockhorn jagen. Israel. Ich habe draußen ein paar Bücher liegen. Die Decke habe ich geschrieben, ist ein Buch. Decke über Israel und über den Nationen. Dann ein Buch über das Gesetz, die Gnade. Dann kriegte ich ein paar Bücher, die zwei liegen aus. Die sind umsonst, den Juden das Evangelium. Und was hat Jesus wirklich gesagt? Und zwei Zeitschriften von der christlichen Botschaft, die internationale christliche Botschaft. Die internationale christliche Botschaft ist 1980 entstanden auf dem Laubhüttenfest, als die Nationen, die Völker, die Staaten ihre Botschaften aus Jerusalem abgezogen haben unter dem Druck der Moslems, der Araber, der arabischen Staaten und sind dann nach Tel Aviv gegangen. Daraufhin haben Christen gesagt auf dem Laubhüttenfest, wir wollen Israel trösten, wir wollen Israel unterstützen. Und haben dann in Jerusalem die internationale christliche Botschaft gegründet. Das ist eine Vereinigung, die dann sowohl Arabern als auch Juden oder Juden als auch Arabern hilft. In Israel, aber auch in den anderen Gebieten und Gaza beispielsweise oder in der Westbank, wie das heißt. Und jedenfalls ist es hauptsächlich soziale Arbeit, um den Menschen zu zeigen, Christen in aller Welt helfen Israel. Inzwischen sind es viele, zig Millionen. Und wir haben in über 40 Ländern Vertretungen. Kürzlich war Jürgen Bühler der Leiter, auch auf den Fidschi-Inseln. Also dort ist das Evangelium auch schon, auf den Fidschi-Inseln und in Hongkong und in China. China gibt es mehr Christen, als Deutschland Einwohner hat. Ne? Mehr als 100 Millionen, das ist schon faszinierend. Und überall Vor allen Dingen in diesen anderen Ländern, auch in Nordamerika, Südamerika, Asien, wenn die Leute sich zu Jesus bekehren, eine große Begeisterung für Israel. Ja, warum? Weil Jesus von dort herkommt. Ich will ganz deutlich machen, dass die Begeisterung für Israel, und das ist bei uns in unserer Denkweise, ist das so drin, nicht die anderen Völker ausschließt, auch nicht die Völker drumherum, die Cousins von Israel, die Araber. Wenn ich euch erzähle, was dort unter den Arabern passiert, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Syrien oder in der Türkei, unter den Kurden, in Algerien, in Ägypten, sogar in Mauretanien, wie Menschen, Moslems, auf der Suche nach Gott Träume haben, ganz klare Träume über Jesus, mit der Aufforderung, das Neue Testament zu lesen, die Bibel zu lesen, Christen aufzusuchen in ihrer Stadt oder in einer weiteren Stadt. Und dass diese Leute dann Christen werden in Afghanistan. Ich habe gerade noch vorgestern mit einem Freund gesprochen, mit Georg Taubmann, der auch ihr habt gehört von Georg Taubmann wahrscheinlich, der vor Jahren von den Taliban mit 4 deutschen Frauen gefangen war und dann befreit wurde. Wie diese Leute, Taliban, Träume haben, auch im Iran, und Jesus erleben. Fantastisch. Und dann gläubig werden und bereit sind, den vollen Preis zu zahlen. Stellt euch mal vor, die sind 14 Tage, 3 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, einige Monate gläubig und sind bereit, für Jesus in den Tod zu gehen. Sie haben die Wahrheit erkannt. Und das ist, was mich so erschüttert. Wir sind nicht mehr geistlicher Mittelpunkt der Welt. Wir waren es mal. Reformation, all diese Dinge. Aber das hat sich verlagert. Und wir sind ja nur noch wenige. Aber das, was geistlich passiert, das geschieht anderswo. Auch in Israel. Rabbiner, Yeshiva-Studenten, also orthodoxe Juden, erleben Folgendes. Ein Freund sagte mir gerade, hat mich besucht aus Jerusalem, und er erzählte mir, wie er von Haifa nach Jerusalem fährt, nach Hause fährt, steht ein junger Mann an der Straße mit den langen Locken, ein Yeshiva-Student, schwarz angezogen, typisch orthodoxer Jude. Und er kommt mit ihm ins Gespräch und dieser junge Mann sagt ihm, hören Sie mal, ich würde gerne ein neues Testament haben wollen. Nun ist das so, wenn da einer einen anspricht auf diese Art und Weise, dann kann man auch ein bisschen misstrauisch sein. Denn es könnte ja sein, dass diese Person mich nachher anzeigt wegen missionarischer Tätigkeiten. Dann habe ich ein Problem in Israel. Und so war mein Freund sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Er wohnt mitten in Jerusalem. Und dann kriegt er aber einen Anruf. Wo kann ich das Neue Testament kaufen? Und dann gab er ihm die Adresse in der Jaffa-Straße. Er kaufte sich die Adresse. Er kam zu ihm. Und dann erzählte er ihm, bevor ich sie traf, hatte ich einen Traum von Jesus, von Yeshua. Er ist mir begegnet. Und er hat zu mir gesprochen. Und ich glaube an Jesus. Und deswegen wollte ich das Neue Testament haben. Wir in Deutschland haben ein Problem mit übernatürlichen Dingen. Wir glauben an Harry Potter, aber wir glauben nicht an die Macht des lebendigen Gottes. Und deswegen sind wir als Christen dazu herausgefordert, mit einer größeren, Aggressivität in unsere Gesellschaft hineinzuwirken und den Leuten deutlich zu machen, es gibt einen lebendigen Gott und er bezeugt sich. Wir haben Wir sind in der Welt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Und wenn der Sack Salz hier steht, neben einem Kilo Fleisch, dann geht das Fleisch kaputt. Okay? Aber wenn ein paar Gramm Salz ins Fleisch reinkommen, dann wird das Fleisch nicht kaputt gehen. Okay? Dann kann man es essen. Und wenn wir uns als Christen von der Welt isolieren, uns heiligen, damit wir ja bereit sind, wenn Jesus kommt, dann geht unsere Welt kaputt und wir auch. Und wir haben keinen Nutzen, keinen für die Welt. Wir sind, das ist wichtig. Nun, wir arbeiten unter den Juden in Gaza, unter den Arabern haben wir geholfen. Wir sind nach Sderot, Aschkelon, haben dort gerade am ersten Tag, als der Krieg begann, Kinder rausgeholt und nach Galiläa, nach Jerusalem gebracht, Menschen geholfen, vor allen Dingen sozial, auch Altenheime und all diese Dinge. Das ist ungeheuer wichtig, den Menschen zu zeigen, wir sind für euch da, Terroropfer. Ich stehe eines Tages an der Ampel in Jerusalem in meinem Auto, frage meinen Freund, sag mal, was sind das da? Da guck mal, da lauter Kinder mit Rollstühlen und so weiter. Ja, sagt er, guck mal genau hin. Das waren Terroropfer. Kinder, Jugendliche, 12 Jahre, 17 Jahre, Arm ab, Bein ab, querschnittsgelähmt, Terroropfer, die in einem Omnibus gesessen haben zur verkehrten Zeit. Und wir bringen diesen Leuten Hilfe und das wird sehr, sehr wohlwollend notiert. Die Menschen merken, wahre Christen stehen auf unserer Seite. Wahre Christen, die sogenannten, man nennt sie in Israel die Evangelikalen. Das sind für die, die haben da speziell diesen Namen. Wir verstehen hier in Deutschland ein bisschen was anderes drunter. Wir meinen zwar auch wiedergeborene Christen, aber die Menschen, die Jesus wirklich kennen, das sind die wahren Freunde. Natürlich gibt es auch Feindschaft. Natürlich haben unsere Leute auch Probleme. Wir haben jetzt 30 Mitarbeiter verloren im Lauf der letzten paar Jahre, weil es im Ministerium jemand gibt, eine nette Dame gibt, die die Dinge anders sieht und die Visa nur schweren Herzens verlängert. Wenn man dort ist, braucht man eine Dauergenehmigung oder eine vorübergehende Genehmigung, ein Jahr, mehrere Jahre. Und so sind sehr, sehr wichtige Leute nicht mehr im Land. Die Brigitte Weghaus ist nicht mehr dort. Lisa Rüdiger musste das Land verlassen. Die Sonja Kippisch musste das Land verlassen. Andere mussten das Land verlassen, weil die Visa nicht verlängert wurden mit der Begründung, die machen Missionarsarbeit, Missionsarbeit. Das tun wir nicht. Das ist eine sehr, sehr große Not. Betet bitte dafür, dass Gott da auch etwas tut, dass dort etwas eingreift, dass dort Gott eingreift und etwas verändert. Jürgen Bühler, der Leiter, der internationale Leiter, der ist jetzt gerade in Gandersheim, der sagte mir, er hat diese Schwierigkeiten auch und er wäre gar nicht gekommen, wenn er nicht, er hat das Visum noch nicht wieder erneuert bekommen, wenn er nicht die Zusicherung bekommen hätte, ja, du darfst wieder zurück. Das heißt also, er hat Familie dort, er hat am Weizmann-Institut studiert, hat dort seinen Doktor gemacht in Physik, schon viele, viele Jahre in Israel und seine Kinder sind in Israel geboren, 3 Kinder, 4 Kinder inzwischen, sind in Israel geboren. Und es könnte sein, dass er in Tel Aviv ankommt und seine Einreise nicht bekommt. Das ungeachtet der Tatsache, dass er halt Familie in Israel hat. So rigoros können die Gesetze sein. Oder sind die Gesetze? Beten wir doch auch dafür. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe einige Fakten zu Israel. Ich komme erstmal zu den modernen Dingen und dann möchte ich noch etwas zum Schluss über Worte der Bibel sagen. Israel hat ja heute ungefähr 7,5 Millionen Einwohner, davon etwa 5,5 Millionen Juden. Das ist der Staat Israel. Etwa 1,5 Millionen Juden, Bewohner sind Araber. Etwas über 300.000 kommen aus den Philippinen, Rumänien und aus anderen Völkern. Wir haben etwa 70 bis 100 Gemeinden, also messianische Gemeinden, mit zwischen 7.000 und 10.000 Mitgliedern. Es gab bis vor ungefähr 10, 15 Jahren einen Pioniergeist in Israel. Aber das hat sich irgendwo verflüchtigt. Wir haben heute eine schwierige Situation. Das, was wir noch meine Generation oder die Generation, die halbe Generation nach mir, so von Israel, so vielleicht rosarot dachten, das ist nicht mehr. Der ständige Druck, auch von Europa, gestern war Solana in Israel und hat die Israelis schon wieder unter Druck gesetzt. Der Druck von Israel, von Europa und anderen Staaten, auch USA, auf Israel, hat die Leute müde gemacht. Die Katyushas, was im Libanonkrieg passierte vor 2,5 Jahren, das wird ja als Katastrophe bezeichnet, obwohl das für die Hezbollah eine Katastrophe war. Aber für Israel war es eine Katastrophe, weil so viele Menschen ums Leben kamen. Das macht die Leute mürbe, das macht die Leute fertig. Die Leute sind depressiv. Viele Leute sind depressiv. Viele Leute flüchten sich einfach ins Vergnügen. Tel Aviv ist die Stadt, die nie schlafen geht. Du kannst zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit durch Tel Aviv fahren. Immer ist was los. Überall. Vor allen Dingen an den Stränden, in den Diskos. Junge Leute, ältere Leute, vor allen Dingen die jungen Leute. Viele haben keine Perspektive. Und sie sind, wenn man ihnen mit dem Evangelium, das heißt nicht hier mit Traktat und sagt, kennst du Jesus? Warum erkennst du Jesus nicht als Messias? Jesus ist doch der Messias. So ein Blödsinn darf man nicht tun, ist klar. Aber wenn wir Menschen begegnen und mit ihnen reden und ihnen Nähe geben und Freundlichkeit und Liebe schenken, dann merken wir, dass vor allen Dingen auch viele junge Leute sehr, sehr offen sind für das Evangelium, für den lebendigen Gott. Fragen stellen. So hat die christliche Botschaft ja diese, habt ihr Covenant gesehen? Covenant. Das ist ein Musical, das von einem norwegischen Ehepaar gemacht worden ist vor ein paar Jahren. Und das ist ganz beeindruckend, das ist auch hier in Deutschland an einigen Stellen aufgeführt worden. Das heißt, der Bund, dort werden einige Dinge gezeigt, also von Abraham und David und Jesus sogar. Da sind viel, ist ein Musical, das dauert so 1,5 Stunden, 2 Stunden. Das ist in Israel aufgeführt worden, auch in Hebräisch. Und Dazu sind tausende Leute gekommen, viele, viele Soldaten. Und man hat Tränen, Bewegung, tiefe innere Bewegung bei ihnen gesehen. Die Leute waren total begeistert. Junge Leute in Israel. In all dieser Depression, die es dort gibt. Ich will das mal deutlich machen. Wir haben eine steigende Kriminalität. Die Mafia ist präsent in Israel. Jede Nacht fast werden junge Mädchen, junge Frauen aus Tschechien, aus Ukraine, Russland, Polen über die ägyptisch-israelische Grenze in die Zentren Israels geschleust. Durch die Mafia, durch Hintermänner. Prostitution. Tausende sind bereits dort. Die werden nicht erwischt. Erwischt werden die Flüchtlinge aus dem Sudan, die über die Grenze wollen. Die wird man erwischen nachts. Aber diese Leute nicht. Depressiv. Das ist eine deprimierende Sache. Ich sag das mal. Mädchenhandel. Diese Einflüsse durch die russische Einwanderung, viele waren ja gar keine Juden, viele waren ja auch nur Mafia-Leute. Tel Aviv, das Schwulenghetto der Welt, sagt Israel. Eine Stadt, wie gesagt, die nicht schlafen geht. Das sind negative Dinge. Bis vor kurzem hatte sich in Israel trotz allem eine ganz fantastische, blühende Wirtschaft entwickelt. Der Schekel war so stark wie keine Währung der Welt. Und ist es eigentlich noch. Die Wirtschaft ist sehr stabil, aber jetzt mit dieser ganzen Geschichte, internationalen Geschichte, da bröckelt auch einiges ab. Wir sehen großartige Dinge, zum Beispiel, wenn ich dran denke, wie Gott sein Wort erfüllt, und jetzt komme ich langsam in die Bibel hinein. Wenn ich von Jerusalem runterfahre in die Nähe von Qumran, gibt es dort unten in Fascha Teiche, Süßwasserteiche mit Süßwasserfischen, einen halben Kilometer vom Toten Meer entfernt. Das Wasser kommt, geologisch gesehen, vom Tempelberg unterirdisch runter. Das überirdische Wasser vom Tempelberg, das oben rauf platscht, fließt nach Westen. Das unterirdische fließt nach Osten. Ich erinnere mich an diese Stelle bei Hesekiel, wo Wasser unter dem Altar, der Südseite des Altars, nach Osten fließt, zu einem Strom wird, und das ist dort Süßwasserfische geben wird am Toten Meer. Ganz klasse Sache. Oder nehmen wir was anderes. Ich stehe in Zdeboker, mitten in der Wüste. Da gab es vor 80 Jahren nichts. Das war Wüste. Und heute sind da solche dicken Ölbäume, grüne Wiesen, die modernste Solartechnik der Welt wird dort erprobt. Und dort in der Nähe gibt es eine Reihe von Teichen. Wasser, das man aus dem Boden und aus dem Negev unter der Erde rausholt. Leicht salzig. Dort kann man wunderbare Seefische züchten. Wenn so ein Dorsch vielleicht so lang ist, ich weiß es nicht, kann er dort so lang werden. Viel besseres Fleisch, weil es nicht so ausdörrt. Das ist zwar Salzwasser und dort wachsen diese Fische, aber das Meerwasser, das ist salziger und dadurch ist das Fleisch nicht so schmackhaft. So, obwohl wer wird auf Kabeljau nicht verzichten, das ist ein herrlicher Fisch. So, man könnte sozusagen, streng genommen, Deutschland mit Kabeljau und Seewasserfischen aus dem Negev versorgen. Jetzt komme ich auf etwas. Da war ein Mann, der hieß Ben-Gurion. David Ben-Gurion, David Grün, kam aus Polen. Und dieser Mann steht da eines Tages in der Wüste und guckt, sieht da ein paar Zelte, sagt er, warum machen wir nicht hier einen Kibbutz? Ja, bist du verrückt? Wird er sagen in Jiddisch. Bist du verrückt? Und sie machen das und schaut, was ist geworden. Das ist Vision. Wenn man sehen möchte, was ist Vision, was ist Prophezeiung, was ist Prophetie, was ist Bibel, muss man da hingehen. Der lebendige Gott ist wunderbar am Wirken, auch in der Negev, im Negev, im Südland, in der Wüste. Und das ist großartig. Das ist großartig. Ich finde das fantastisch. Es gibt noch viele andere Dinge, wenn man die Blumen sieht, die in der Wüste wachsen. Ihr müsst euch vorstellen, Bäume von Tomaten in der Wüste. Also mit hunderten Tomaten an einem Stock. Und die muss man mal essen. Ich sag dir, du, da vergisst du jede holländische Tomate. Nichts gegen die Niederländer. Ich meine, gar nichts. Das ist ein großartiges Volk. Die sprechen ja auch unsere Sprache. Ne? Sie haben einen gewissen Dialekt wunderbar erhalten. Und aber oder du fährst durch die Wüste, 40 Grad, 50 Grad im Schatten, und da sind dann Kühe. Kühe, Stall, und du fragst, wie hoch ist die Produktivität? Dann sagt man dir 11.000, 12.000 Liter im Jahr. Davon konnte man vor Jahren in Deutschland nur träumen. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Israel ist auf jeden Fall anders als irgendeine andere Nation. Es gibt unzählige Widersprüchlichkeiten. Natürlich. Es gibt sie. Da sagt Mose, glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du? Ein Volk gerettet durch den Herrn, der das Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist. Und Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Aber dann heißt es auch, Leute, ihr habt doch nie die Götter Ägyptens verlassen. Ihr seid doch ein halsstarriges, boshaftes Volk. Ne? Wer von euch kennt Anna Tefka? Anna Tefka? Wenn ich einmal reich wäre. Ja? Ja? Gut. Anna Tefka, da sagt der Tevje, der Milchhändler, Tevje sagt einerseits, andererseits. Und wenn du nach Israel kommst, musst du das lernen. Einerseits, andererseits. Und wenn du die Bibel lesen willst, musst du lernen. Einerseits, andererseits. Das ist hebräisches Denken. Semitisches Denken. Einerseits, andererseits. So haben wir viele Widersprüchlichkeiten. Und doch, wir haben, wie gesagt, diese Gottlosigkeit, die wir heute beobachten. Wir haben den Atheismus in Israel. Wir haben diese tiefe Depressivität. Aber wir haben auch Aufbrüche. Geistliche Aufbrüche. Hoffnung. Fantastisch, wie ich schon sagte, unter den Rabbinen beispielsweise oder unter weltlichen Juden. Wir haben Gemeinden, die dort entstehen und so weiter. Es gibt viele Leute, die versteckt das Neue Testament haben und das Neue Testament lesen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir beide Seiten immer sehen. Wir dürfen auch natürlich, wie gesagt, die Araber nicht vergessen. Auch sie haben eine große Zukunft. Das wird oftmals auch vergessen, leider. Aber das ist heute Morgen nicht mein Thema. Zum Schluss. Als Israel das erste Mal aus Ägypten kam, stand am Anfang eine großartige Offenbarung. Mose hat Gott am brennenden Busch erlebt. Und Gott gibt dem Pharao die Chance und sagt ihm, lass mein Volk ziehen. Nun hätte dieser Weltherrscher Geschichte schreiben können, positiv, als Werkzeug Gottes. Er hätte gesagt, jawohl, Mose, komm, wir arbeiten einen Plan aus und schicken dein Volk nach Kanaan. Ich helfe euch. Tat er nicht, hat gesagt, nein, mache ich nicht, wer ist Gott? Das hat er dann erlebt. 10 Plagen kamen, und so weiter. Ne? Aber am Anfang stand diese flammende Offenbarung. Übrigens, in deiner Bibel, deutschen Bibel steht das nicht drin, aber im hebräischen Text steht es drin, komm zum Pharao. Gott sagt zum Pharao, zu Mose, komm zum Pharao. Was heißt das? Der Pharao sitzt auf seinem Thron, Gott ist auch schon da, nur der Pharao merkt es nicht. Aber Mose weiß es. Das gibt ihm Souveränität, das gibt ihm Freimut, Gewissheit. Ein weiterer Punkt, als der zweite Exodus kam, die Rückkehr aus Babylon, da lesen wir von so etwas nicht. Wir lesen aber, dass Nehemia, der Mundschenk des Königs, ein tiefes Verlangen hatte, nach Jerusalem zu gehen. Als er hörte, dass Jerusalem niedergewalzt ist und zerstört ist, da bricht ihm fast das Herz. Er kann tagelang nichts essen, er leidet darunter und er macht sich endlich auf. Über 40.000 Leute gehen, schon vor ihm natürlich, 70 Jahre vorher, dann mit Esra und ihm. Aber jetzt, beim dritten Exodus, dann sind es weltliche Juden, Menschen, die den Zionismus in ihrem Herzen tragen. Wir müssen zurück nach Zion. Die Pogrome in Russland, in Polen, überall und auch in Deutschland, diese Verfolgungen, die bedrücken sie. Und Leute kommen auf die Idee, wir müssen nach Israel, wir müssen nach Palästina, so heißt das damals. Und sie machen sich auf. Und der Zionismus hat überhaupt nichts mit Aggressivität, wie ihm das heute untergeschoben wird. Es ist keine Gewaltideologie. Hat nichts damit zu tun. Der Zionismus rechnet mit der Zusammenarbeit mit den Arabern und sagt, wir werden ein großes Volk schaffen in der Gegend dort. Mit unseren Cousins, mit den Vettern, mit den Arabern zusammen werden wir eine moderne Gesellschaft schaffen. Das sind hauptsächlich Sozialisten und keine Christen, keine frommen Juden. Die frommen Juden sagen, nein, das muss der Messias machen. Diese Leute sagen, nein, das müssen wir machen. Ich will euch was sagen. Und das ist vielleicht das Letzte. Menschen, die sich auf Religion zurückziehen und religiöse Prinzipien und religiöse Absoluta vertreten, verschließen sich den wahren Nöten der Welt und haben wenig Blick für das, was um uns herum geschieht. Wenn wir uns aber ein Herz schenken wie Jesus, und wenn wir, und das ist katastrophal, was ich jetzt sage, weltoffen sind, das mag in manchen Herzen vielleicht eine Revolution auslösen, wie kann der nur sagen, Christen sollen weltoffen sein? Wir müssen weltoffen sein. Wenn wir nicht weltoffen sind, dann haben wir keine Botschaft. Wir haben eine fantastische Botschaft. Und deswegen, wenn wir uns vergraben in religiösen Dingen und wenn wir auch aufgrund der Bibel sagen, Israel muss jetzt so handeln und muss jetzt so handeln und politisch und Netanyahu und all diese Sprüche, vergesst das. Lasst Gott wirken, lasst Gott handeln, aber betet für das Volk, betet für Israel, betet für die Menschen dort und seid offen für eure Gesellschaft hier in Kreuznach. Ich denke, diese Leute hier, die können eine Menge bewegen. Ja, ihr könnt eine Menge bewegen in eurer Gesellschaft. Die jungen Leute in der Schule, nur ein bisschen selbstbewusst auftreten. Dankeschön für die Ermahnung, ich gehe gleich runter. Da war eine langweilige Rede und der Pfarrer, der Pastor, der fragte dann am Schluss, sag, was soll ich sagen? Und dann ruft einer von hinten, Amen. Das sage ich jetzt auch. Ne? Also, denkt an Israel und denkt an die Araber, denkt an die Juden und denkt an eure Gesellschaft, denkt an unser Volk. Unser Volk braucht Jesus. Aber nicht fromme Sprüche.